Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und die Rolle der Bestseller im Buchmarkt. An diesem Tag und in dieser Veranstaltungsreihe hier ist viel von neuen Marketingtechniken die Rede. Von Data-Driven Marketing, automatisierter Kundenansprache und dergleichen. Datengetrieben ist auch unser Thema heute. Es ist allerdings nicht irgendwie der neueste heiße Scheiß, sondern etwas, das gewachsen ist und das seit langem Struktur hat und gibt. Es ist auch ein sehr handfestes Thema und wir haben den Eindruck, dass die Idee der Bestsellerlisten und die Möglichkeiten, mit ihnen zu arbeiten, zwar bekannt sind, aber in der Branche noch nicht so richtig ausgeschöpft, zumindest nicht komplett.
Ja, und es ist ein interessantes Thema, weil es auch ein emotionales Thema ist. Ist das die richtige Herangehensweise, mit dem Kulturobjektbuch zu arbeiten? Und es ist ganz schön komplex, das merke ich immer, wenn wir gerade kurz vor Buchmessen Journalisten anrufen und sagen, wie ist denn das eigentlich mit den Bestsellerlisten, und dann doch nach 5 Minuten abschalten und sagen, das ist ja ganz schön kompliziert, was ihr da macht. Aber auch wenn ich mit Branchenvertretern, also mit Buchhändlern oder Verlegern spreche, merke ich immer wieder, dass es die ganze Bandbreite noch nicht so wahrgenommen wird. Als wir hier das Thema planten, haben wir uns eine Art Mindmap gemacht, also so mit vielen Tentakeln, was man alles machen kann. Insofern mussten wir uns dann für irgendeine Reihenfolge entscheiden und haben dann mal mit der Idee angefangen. Sie werden etwas hören über die Funktion der Bestseller im Handel, über die Funktion für die Kunden, für die Verlage. Wir gucken auch noch mal kurz in andere Branchen. Gibt es dort eigentlich Bestseller? Haben Sie schon mal am Sockenstand gefragt, was ist der Bestseller? Wir wollen natürlich über die Wirkung der Bestsellerlisten. Ja, Theinold hat das eben gesagt. Es ist ein erfolgreiches, langfristiges Marketinginstrument. Wie wirkt das eigentlich? Und über die Ausdifferenzierung des Portfolios. Und ganz am Ende wollen wir uns überlegen, was kann man damit noch alles machen. Bevor wir jetzt die ganze Komplexität aufdröseln, sortieren und die Perspektiven ausbreiten, ist ein Blick auf die Anfänge hilfreich. Und darum, diesen Part habe ich extra genommen, weil ich etwas älter bin, obwohl ich bei den Anfängen auch nicht dabei war. Also ganz gemäß der Philosophenweisheit, Zukunft braucht Herkunft. Bestseller sind natürlich eine amerikanische Erfindung. Man hat, glaube ich, erste Spuren im 19. Jahrhundert verfolgt. Damals hat man das wohl benutzt, eben auch damals schon werblich, um Bücher hervorzuheben. In den 20er Jahren war das dann auch hier in Deutschland, gab es da erste Anfänge, das Börsenblatt, so steht das, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, sondern steht in sogenannten Wikipedia, hat dann geschrieben, Bestsellerlisten seien eine Verengung und Verflachung des geistigen Lebens, haben das also ein bisschen bekrittelt, und das Ganze ist dann erstmal im Sande verlaufen. Und die eigentliche Bestsellergeschichte beginnt 1961. Der Herr ist übrigens Heinrich Böll, damals waren auch noch häufiger Schriftsteller auf dem Titelbild. 1961 hat nämlich der Spiegel das Thema besetzt und das erklärt auch, dass es ein Stück weit Enthüllungsjournalismus war, der Wunsch nach Transparenz und Aufklärung. Der Spiegel-Herausgeber und Gründer Rudolf Augstein mokierte sich 1961 in einem Editorial zu den ersten Spiegel-Bestsellerlisten darüber, dass die Branche dem Thema nicht sehr aufgeschlossen sei, keine Zahlen verraten mag. Und daraus folgte dann ein sehr aufwendiges Verfahren, bevor wir das dann 1971 übernommen haben, die Datenerhebung, hat das Allensbacher Meinungsforschungsinstitut diese Daten erhoben. Seit 1971 machen wir das, wie gesagt. Und Augstein formulierte als Erkenntnisinteresse, was ist ein Buch wert? Und gab als Antwort, es gibt zwei Hilfen. Die eine Hilfe leisten die Rezensenten, die einen häufig die Zügellosigkeit alles lesen wollen, austreiben. Und die andere positive Hilfe leisten die Bestsellerlisten Wahlergebnisse, demokratische Abstimmungen gewissermaßen, mit einem Blick zu sehen, was den meisten gefällt, sodass jedermann sich anschließen mag. der Spiegel präzisiert dann gleich zu, von Anfang an, dass nicht nur so buchhalterisch gezählt werden will, also nicht, wie Augstein sagt, dass es nicht nur fühllose Addiermaschinen sind, sondern dass das ein bisschen differenzierter zu sehen ist. Also deshalb tauchen keine gaußschen Logarithmentafeln in dieser Bestsellerliste auf oder auch das Tabellenbuch für das Metallgewerbe ist heute immer noch ein heimlicher Bestseller. Es gibt es immer noch, auch das führt er 1961 auch als Beispiel an, dass das nicht so interessant ist. Auch der Duden beispielsweise, der ja immer alle paar Jahre neu herauskommt und tatsächlich ein sehr vielverkauftes Buch ist, interessiert nicht so richtig, wenn man, jedenfalls fand der Spiegel das nicht so interessant, auch die einfach durchzuzählen und dann plötzlich den Duden mal auf der Spiegel-Bestsellerliste zu haben. Das heißt, die Standard- und Brotartikel der Branche sind eigentlich nicht Thema der Bestsellerhebung. Augstein wollte, und das gilt bis heute, eine kuratierte Liste. Es geht um Neuerscheinungen, sagt er, präsentiert wird, welche Belletristik- und Sachbuchtitel innerhalb der vergangenen Woche, also ganz aktuell, am meisten gefragt waren. Auf diese Weise bekommen sie weniger Statistik. Dafür, schreibt Augstein, dafür aber stets das frischeste Stimmungsbild von den Ladentischen. Und sie müssen hinter der Mode nicht herlaufen, sie können die Tendenz brühwarm bestimmen. So, das war mal ein bisschen die Genese von Bestsellern in Deutschland und von der Spiegel-Bestsellerliste. Wenn wir das noch mal ein bisschen strukturieren, das heißt, es geht um Kuratierung, nicht querbeet und einfach zählen, 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 ohne Sinn und Verstand, sondern sortiert. Zweite Kuratierungskriterium, nicht irgendwelche Evergreens, sondern aktuelle Bücher. Und das Dritte, er möchte herausfinden, wie ticken die Leser, was liest Deutschland? Ich meine, wenn man irgendwo mal zu Besuch geht, guckt man ja vielleicht auch mal so mit so einem Seitenblick auf das Bücherregal, um zu wissen, welches Geisteskind ist mein Gastgeber, und so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen. Wir können an der Bestsellerliste eben ablesen, das ist ein sehr journalistischer Ansatz natürlich, was liest Deutschland? Und auch damals schon angesprochen, man kann sich entscheiden, ist interessant, ich lese das auch, ich kann der Mode folgen oder nicht. So, also das ist der journalistische Ansatz, und deshalb erscheint die Spiegel-Bestsellerliste auch heute, bis heute, im redaktionellen Teil des Spiegel. Das ist nicht irgendwo so im Übergang zwischen Werbung und Redaktion, sondern das ist eindeutig integriert in den redaktionellen Teil des Spiegel-Magazins. Ich habe das jetzt aus der Spiegel-Perspektive referiert. Wenn wir das nochmal aus Branchensicht sehen, Bestsellerlisten sind hochaktuelle Marktforschung. Was geht? Wie ticken die Leser? Was ist Mode? Und da ist die Kundenorientierung drin, an das dann die Verlage und die Buchhändler mit Marketing und Vertrieb anknüpfen können. Und, das ist, glaube ich, dein Punkt.
Ja, und außerdem, das ist ja aktuell ein sehr großes Thema und wird vielleicht jetzt auch schon seit langem für selbstverständlich genommen, weil es die Liste eben schon seit 57 Jahren gibt. Drittens, die Bestsellerlisten machen Bücher sichtbar. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass 20 Titel herausgestellt werden, sondern sie machen Bücher sichtbar insgesamt als hervorzuhebendes, besonderes Angebot und als Kulturgut und Ware. So, dann das leisten Bestsellerlisten für die Branche, selbst wenn über Bestsellerlisten natürlich auch gestritten wird. Noch einmal kurz zusammengefasst, Bestsellerlisten bringen Bücher ins Gespräch und Verlage nutzen das ganz selbstverständlich auch als Kommunikationsanlass. Sie verschicken Mails, sie kreieren Werbung und pappen Aufkleber auf die Bücher drauf. Das ist alles gelernt, das kennen wir alles. Und jetzt komme ich zu der Folie. Wir wollen jetzt mal der Reihe nach durchgehen, welche Funktion haben denn die Listen für unsere eigenen einzelnen Branchenteilnehmer. Fangen wir mit dem Handel an. Punkt 1, Checkliste zur Disposition. Dieses Augsteins Wahlergebnis, Diese objektive Datensammlung, die der Branche damals abgerungen wurde, ist zunächst im Endeffekt ganz unglamourös ein Arbeitsmittel, eine Checkliste für die Disposition und die Bevorratung im Handel. Deshalb haben wir im Buchreport Express nicht nur diese Top 20 Titel abgebildet, sondern eben auch die nächste Reihe, die wir da unten sehen, also die Top 50, und auch die Anklopfer, also die Titel, die noch nicht auf dem Ranking, im Ranking vertreten sind, aber eben auch da eine gewisse Dynamik haben. Und deshalb geht auch am Mittwochnachmittag, wenn die Bestsellerlisten online gehen, manchmal unser Server in die Knie, weil einfach die Leute wissen müssen, was ist denn jetzt auf welchem Platz. Und deshalb gibt es auch eine fünfstellige Anzahl von Abonnenten unseres Bestseller-Newsletters, der über die aktuellen Entwicklungen und die höchsten Neueinsteiger immer pünktlich informiert. Und genau, auf unserer Website bekommt der Buchhändler mit einem Vorlauf eben vor dem Publikum, das es über den Spiegel erfährt, von mehreren Tagen, mit welche Titel jetzt sich wie platziert haben. Und mit dieser Checkliste im Hintergrund und in Kenntnis der eigenen Kunden kann dann der Buchhändler eine individuelle Entscheidung treffen, aber eben mit dieser der Kenntnis der Bestseller-Erhebung im Hintergrund.
Ja, und vom Hintergrund kommen wir jetzt in den Vordergrund, nämlich wir bleiben im Handel, was eigentlich die Bestsellerliste mit dem Handel macht. Und Sie sehen hier eine beispielhafte Bestsellerpräsentation und ich glaube, man kann dann allein an diesem einen Bild erkennen, was das macht, nämlich es strukturiert das Angebot einer Buchhandlung, egal ob es nun eine Buchhandlung ist, die 5.000 Titel führt, 10.000 oder 80.000. Es gibt einen Anker in dem großen Angebot. Bücher sind einfach sehr viele, relativ kleinformatige, auch ähnlich aussehende Produkte. Dagegen ist ein Supermarkt auch mit so einem 10 Meter Marmeladenregal noch relativ überschaubar. Während bei Büchern bedarf es eben eines solchen Fixpunktes. Ich zeige noch ein paar weitere Präsentation. So, wir haben das mal gesagt, auch wenn bei Leuchtturmen das nicht so ganz packt, weil die manchmal auch sehr in der Breite sind. Aber es ist praktisch, es hat eine Bestsellerliste im Handel hat eine Leuchtturmfunktion. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Bilder. Das ist ein sehr quergelegter Leuchtturm, aber eben doch zeigt, wie Buchhändler das Ganze nutzen, um ihr Angebot zu strukturieren. Das ist natürlich jetzt eine große Buchhandlung. Es funktioniert aber auch in kleinen Sortimenten oder selbst auf dem rechten Bild. Das ist im Flughafenbuchhandlung, also wo selbst in so einem, dort versucht man das auch zu strukturieren. Es ist eben ein Signal, dass hier 20, 40 oder 60 Titel, je nachdem wie viele Bestsellerlisten dort gezeigt werden, einen kleinen Fixpunkt bilden. Auch in Online-Shops, das sehen wir hier, das ist die Amazon-Seite, auch auf Online-Shops, die nutzen das auch, die haben ja noch ein noch viel größeres Angebot, versuchen auch die mit der Spiegel-Bestsellerliste eben Struktur in ihr Programm zu kommen und nicht nur der Branchenführer, sondern eben auch kleinere Buchhändler oder auch die ganzen Libri-Kunden haben beispielsweise, die also Libri-White-Label-Shops haben, nutzen praktisch diese Strukturierungsmerkmal, um ihr Angebot aufzubereiten.
So, von der Leuchtturmfunktion und der Strukturierung des Angebots kommen wir zur nächsten Funktion, nämlich der Selbstbedienung. Die Kunden orientieren sich in der Regel erst einmal selbst, wenn sie eine Buchhandlung betreten. Ein Bestsellerregal ist da das perfekte Angebot, so frontal präsentiert, mit der schlichten wie klaren Empfehlung, das hier sind die meistverkauften Titel. Daran können sich eben die Leute, die selbst sich bedienen und orientieren wollen, orientieren. Genau. Da haben wir es nochmal mit der selbsterklärenden Empfehlung und der Frontalpräsentation, die eben weit verbreitet ist. Auch in unterschiedlichen. Ich hänge gerade.
Okay.
So. Okay.
So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie wirkt das? Also, dass das, ich glaube, es ist sehr anschaulich, wenn man diese ganzen Präsentationen sieht, was das mit einer Buchhandlung macht. Jetzt haben wir erstmal Fragezeichen reingebaut. Welche Bedeutung haben denn die 20 Top-Titel? Wir haben das jetzt mal für die Belletristik ausgerechnet. Also, wenn man, unser Datenpartner ist ja Media Control. 2017 wurden, glaube ich, 50.000 oder 60.000 unterschiedliche Belletristik-Titel verkauft, bis sie eben auch nur zu der Stückzahl 1 herunter. Welchen Anteil, glauben Sie, haben in 2017 die Top 20 gehabt am Umsatz? Möchte jemand was schätzen? Ja, warten alle jetzt auf die spannende Auflösung. Also, die Top 20 Titel haben immer stehen für 11% des Umsatzes, und ich habe daneben für des Absatzes, also der Stückzahl, und 16% des Umsatzes. Und ich habe das nochmal für die KW 51, also das ist die Vorweihnachtswoche, wo ja besonders viel gekauft ist und wo auch die Beratungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Dort ist das also nochmal deutlich höher. Und aus der Tatsache, dass hier Absatz und Umsatz sich ein bisschen unterscheiden, kann man sagen, Bestseller sind auch gleichzeitig die Preispioniere. Das heißt, mit Bestsellern kann man tatsächlich auch, für Bestseller kann man höhere Preise verlangen. Beim Taschenbuch ist das ein bisschen weniger ausgeprägt. Dort haben die Top 20 Titel stehen nur für 8% des Absatzes oder Umsatzes. Okay. Die nächste Perspektive ist die Kundenperspektive. Welche Funktion haben denn diese Bestseller eigentlich für die Kunden? Ich wollte, glaube ich, noch was anderes sagen, wir haben ja gerade gesehen, dass die Taschenbücher nicht so stark davon geprägt sind. Da kann man zwei Schlüsse rausziehen. Entweder die Taschenbuch-Bestsellerlisten werden nicht so offensiv eingesetzt, oder der Kunde braucht einfach bei Hardcovern, was ja eine teure Investition ist, sucht er mehr Sicherheit und Orientierung.
Wechseln wir vom Handel zu den Kunden und schauen uns an, was die Bestseller dem Kunden für Vorteile bringen. Es ist eine Entscheidungshilfe. In der ganzen Masse an Büchern, wir haben es gerade schon gesagt, die in der Buchhandlung irgendwie verfügbar sind, ist es eine, gibt es Orientierung und reduziert diese ganze Unsicherheit, die in Verbindung mit der großen Auswahl entstehen kann. Also Bestseller gibt Orientierung im großen Angebot, und sie werden als Empfehlung verstanden, begründet durch die Entscheidung der vielen. Das ist im Endeffekt selbsterklärend. Und dann kommt noch hinzu, dass gerade durch diese Labelung, haben wir überall gesehen, in den Präsentationen steht oft Spiegel oben drüber, das hat immer, gibt ein bisschen Sicherheit, weil man das Gefühl hat, da steckt eine seriöse Marke und eine seriöse Erhebung dahinter. Das ist bekannt und irgendwie auch gelernt bei den Kunden.
Ja, kommen wir zu den nächsten, nämlich zu den Verlagen. Wir haben jetzt ja Handel und Kunden, haben wir jetzt schon mal ein kleines Häkchen dran gemacht. Was bedeutet die Bestsellerlisten für die Verlage? Marktforschung. Wir hatten das gleich am Anfang, als ich von Rudolf Augstein erzählte, kam das Thema schon, dass am Mittwoch immer sofort geguckt wird, wo meine Titel sind, ist natürlich auch zunächst mal eine Kontrolle. Funktioniert das eigene Angebot? Es ist eine Aufgabe für das Marketing. Wenn ein Titel sich nicht so entwickelt, wie er das tut, muss beim Marketing nachgesteuert werden, oder muss man nachlegen, um den Titel tatsächlich auch in der Top 20 zu halten. Es ist aber auch ein großes Thema für zumindest jetzt im Printbereich, für die Disposition. Das heißt, muss ich nachdrucken? Also die Verlage tun ja gut daran, sich nicht zu viele Sachen in den Keller oder bei ihrer Auslieferung ans Lager zu sehen. Sobald ein Titel auf der Bestsellerliste ist, klar, ich muss sehen, dass ich genügend Vorräte habe und also die Logistik bereitstelle. Und es ist natürlich Wettbewerbsbeobachtung, weil man wird natürlich nicht nur nach den Einzelnen, zunächst guckt man vielleicht nach den eigenen Titeln, aber auch, wie schlagen sich andere und um Markttrends zu beachten. Wenn man mal über die Jahrzehnte guckt, was für Titel, was für Moden sich darstellen, ob es nun skandinavische Krimis gibt oder um andere oder um Fesselsex-Romane, dass man sie kann dann eben an so etwas sehen und sagen, okay, versuche ich auch mal auf dieser Entwicklung mitzuschwimmen. So. Wir haben auf der Buchreport-Seite, man kann da noch mit den ganzen Daten sehr viel schöne Sachen machen. Hier habe ich zum Beispiel, das kann man jetzt wahrscheinlich von da hinten nicht sehen, die verschiedenen Titel des Försters Wohlleben, also die ganzen Wald- und Baumumarmungstitel, wie die sich entwickeln. Die haben wir jetzt, kann man mit diesem Tool übereinander legen und sagen, okay, welcher Titel hat sich sehr lange oben gehalten, welcher schwankt stärker. Also man kann auch, gerade wenn Autoren mehrere Bücher schreiben, und das nötigen die meisten Verleger ja ihren Autoren ab, kann man also gucken, wie entwickelt sich das. So, das kann man also bei Spiegel Bestseller Analytics werde es am Ende nochmal kurz zeigen, wo das zu finden ist. Kann man also auch solche Dinge verfolgen. Und natürlich haben die Bestsellerlisten für die Verlage die Funktion zu werben. Brauchen Sie nur die einschlägigen Anzeigen zu schauen oder auch im Buchhandel die vielen kleinen schönen Aufkleber, die dort sind. Das ist aber jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen. Ich habe hier mal aus dem amerikanischen, also auch die dort entspricht der Spiegel-Bestsellerliste, die New York Times-Bestsellerlisten. Auch dort wird das in ähnlicher Form gemacht. So, Bestseller sind nun typisch was für Medienprodukte. Ich habe es mit dem Socken oder mit anderen Dingen, werden Sie selten Bestseller sehen. Trotzdem wird auch von anderen Branchen das gelegentlich, wenn auch anders eingesetzt, zum Beispiel Bestseller von Rundreisen, ob das witzig ist, weiß ich nicht. Besonders lustig finde ich, wenn Blusen als Bestseller angetrieben werden. Man möchte, als wollten alle Leute unbedingt gleich rumlaufen. Oder auch Kaffeekapseln. Also wenn man ein bisschen sucht, findet man dort. Aber in der Regel ist Bestseller ein Buchthema. Ich habe eine schöne Sache noch gefunden, nämlich im Lebensmittelbereich. Dort gibt es die Zeitschrift Rundschau für den Lebensmittelhandel und die macht einen Bestseller-Wettbewerb. Die messen also auch bei neuen Produkten, wie werden die verkauft, also ähnlich durchaus, wie wir das tun, mit Verkaufswerten und verteilen am Ende eines Jahres entsprechende Bestseller. Und das ist nur bedingt vergleichbar, aber ich fand es sehr schön, wie das dargestellt wird, weil Sie jetzt sehr gut zusammengefasst haben, was eigentlich das Prädikat Bestseller bringt. Also diese Lebensmittelzeitung schreibt, die Vorteile sind, das Bestseller-Etikett lenkt die Aufmerksamkeit auf Markenstrategie. Sie schafft in der Flut der Neuprodukte, kommt uns bekannt vor, in unserer Branche eine deutliche Abgrenzung, liefert wichtige Argumente bei Listungsgesprächen, sprich, wenn der Verlag einverkaufen will, generiert Absatz- und Umsatzzuwächse und lenkt die Aufmerksamkeit des Kunden auf das Produkt. Und auch die machen ein Label drauf, was auch lizenziert wird. Und sie sagen, das Bestseller-Label schafft eine Vertrauensgrundlage. Es bietet dem Konsumenten eine wichtige Orientierung und fördert maßgeblich die Kaufentscheidung, da es eine Abgrenzung zu Mitbewerbern, sprich zu anderen gleichartigen Produkten schafft. Ich meine, hatte ich nicht erwartet, dass das im Lebensmittel, dass sie das so strukturiert darstellen. Also im Grunde genommen ist das eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was wie Bestseller eben auch in der Buchbranche wirken. So, jetzt sind wir wieder bei den Büchern, also vergessen Sie die Joghurts und diese ganzen und die Müsli-Riegel.
Genau, in der Buchbranche, das kennen wir alle, werden die Bestseller-Titel, wir sehen es hier auch, sehr intensiv gelabelt, was ja für die Verlage auch ein Aufwand ist und allein schon von den Herstellungskosten nicht ganz billig. Die Gründe für diese ganzen Labels sind klar, das nochmal zusammengefasst. Aus der großen Grundgesamtheit mit diversen gleichartigen Produkten und zugleich einem komplexen, zeitintensiven Produkt, das sich nicht automatisch selbst erklärt, möchte man etwas herausfiltern bzw. etwas betonen und empfehlen, damit eben der Leser nicht die Gefahr läuft, sich am Ende zu ärgern und der Schenker auch auf der sicheren Seite ist. Das alles nochmal zusammengefasst holt den Endkunden bei seiner Unsicherheit ab, die eben zum einen durch Beratung, aber eben zum anderen auch durch solche Labels ein wenig ihr entgegengewirkt werden kann.
So, wir haben eben gesehen, wie viel Prozent, also wie wenige Bestseller sehr viel Umsatz machen. Man kann natürlich sagen, was wäre es, würden die Bücher sich genauso verkaufen, wenn sie nicht Bestseller als Bestseller ausgewiesen werden. Wir wissen von Filialisten, dass sie solche in ihren Filialen mit und ohne Bestsellern mal operiert haben oder mal eigene Listen kreiert haben. Und es hat sich dann doch gezeigt, dass diese Markierung als Spiegel-Bestseller die deutlich spürbare Unterschiede haben. Das ist nirgendwo veröffentlicht, das kann ich Ihnen jetzt nur hier anekdotisch präsentieren. Ein weiteres Zeichen, dass das wirkt, die Warenwirtschaftsanbieter spielen die Bestsellerlisten für die Buchhandlung direkt in die Warenwirtschaft ein. Bibliotheken sind auch intensive Beobachter der ganzen Bestsellerlisten und ordern sofort dann die Bücher, die neu auf der Bestsellerliste stehen, und sie sind auch Plakatabonnenten, also die hängen, wenn Sie in die Bibliothek gehen, sehen Sie auch dort, dass dort die Spiegel-Bestseller-Plakate hängen. Und das ist jetzt schon, darum habe ich das hier nicht ausführlich, es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die Verlagsgruppe Random House und die Marketingabteilung da der Uni Hamburg haben vor 10 Jahren das schon mal sehr ausführlich untersucht, haben eigentlich nachgewiesen, dass vor allen Dingen eine Platzierung auf der Bestsellerliste in den ersten 4 Wochen zu deutlichen Effekten führt. Ist jetzt ein bisschen so kompliziert, ich kann Ihnen gerne, wenn wen das interessiert, dann an die Originalstudie verweisen. Ist natürlich eine sehr komplexe Studie mit allen möglichen, die haben alle möglichen Abhängigkeiten und versucht herzustellen. Aber es hat sich zumindest bestätigt, dass die Bestsellerlisten wirken. So, was haben wir noch? Ja, ein weiteres Zeichen dafür, dass Bestsellerlisten wirken, ist, dass sowohl Verlage als auch die Buchhändler für diese weitere Ausdifferenzierung, die Erhard Heinold am Anfang angesprochen hat, optiert haben. Die Hörbuch-Bestsellerlisten sind irgendwann dazugekommen, auf Wunsch vor allen Dingen von den Verlagen. Die Paperback-Bestsellerliste, also das Format zwischen deren Hardcovern und Taschenbuch, ist aus der Branche entstanden, dass dieser Wunsch entsteht, diese einzuführen. Die Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerlisten gehören dazu und auch die ganz neu, die Ratgeber-Bestsellerlisten, die bisher keine Rolle spielen. Sie sind natürlich, Ratgeber sind Sachbücher, aber sie sind nicht auf der Sachbuch-Bestsellerliste des Spiegels. Die sind damals schon ausgeschlossen worden und sind eben schon ein eigenes Format. Die haben jetzt auch ihre Bestsellerlisten. Eine solche neue Bestsellerliste einzuführen bedeutet immer, es müssen sehr umfangreiche Kriterienkataloge erstellt werden. Die Verlage passen dann ihre Produktion tatsächlich an diese Kriterien an. Als wir diese Paperback-Liste eingeführt haben und genau definiert haben, was ist ein Taschenbuch, was ist ein Paperback, haben dann Verlage teilweise ihre Bücher geschickt und sagen, ist das jetzt das richtige Format für diese Liste? Also im Grunde genommen wirken die Bestsellerlisten dann auch durchaus marktstrukturbildend. Und es besteht unsererseits natürlich, wenn man viele Listen hat, ein hoher Prüfbedarf, um zu gucken, passen die Kriterien oder nicht.
Wenn man darüber nachdenkt, weitere Listen aufzunehmen und eben zu schauen, wie sortieren wir denn am besten, gibt es, das haben wir gerade auch schon an diesen Beispielen jetzt so ein bisschen gesehen, im Wesentlichen 2 grobe Richtungen, nach denen sortiert wird, und zwar formal oder inhaltlich. Wir haben es gerade gesehen, die Paperback-Liste kam neu dazu. Da wird im Bereich Belletristik und Sachbuch von uns ja unterschieden zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch. Da spielen Thema, Genre, Inhalt keine Rolle, sondern da geht es wirklich rein formal um Größe und Ausstattung. Und Andererseits haben wir eben Listen, die nach Thema oder Warengruppe oder Inhalt sortiert sind, zum Beispiel auch innerhalb der Kinderbuch-Bestsellerlisten. Ich gebe jetzt zu beiden nochmal ein Beispiel, nämlich jetzt zu dem Formalen. Einmal die Paperback-Liste, die ja 2012 dazu kam neu. Die Ausgangslage war, dass wir beispielsweise die aktuellen Topseller, den 100-Jährigen von Jonasson, der stand auf der Hardcover-Liste und Shades of Grey stand auf der Taschenbuchliste. Und das war die Lage, mit der wir 2012 konfrontiert waren. Und diese Titel, die eigentlich ein sehr ähnliches Format hatten, waren eben einsortiert in vollkommen unterschiedlichen Listen. Und da war jetzt das Ziel der dritten Liste, diese Titel so zusammen zu arrangieren, dass es eben sinnvoll strukturiert ist und die unterschiedlichen Titel auch in Bezug auf ihre Absatzzahlen vergleichbar sind, weil natürlich da auch ein anderes Preisniveau eine Rolle spielt. Und am Ende, also das ist ja jetzt auch längst etabliert, diese Liste, haben wir eben den Vorteil, dass alle drei beziehungsweise alle sechs Listen, wenn wir jeweils Belletristik und Sachbuch berücksichtigen, eine höhere Aussagekraft haben, weil sie einfach bereinigt sind und man expliziter damit arbeiten kann. Und dann auf der anderen Seite die Ratgeberliste, die eben diesen inhaltlichen Ansatz hat. Da war nämlich die Ausgangslage, wir haben es gerade schon gehört, dass die Ratgeber nicht auf der Spiegel-Sachbuch-Bestsellerliste stehen und eben so ein bisschen außen vor waren. Da haben wir gesagt, es ist eigentlich nicht sinnvoll, eine Liste für alle Ratgeber zu machen, weil da die Leute sehr inhaltlich rangehen. Und eben die Warengruppe 4 einfach zusammenzufassen, wäre da nicht unbedingt zielführend. Daher haben wir da uns zu inhaltlich abgegrenzten Teilrankings uns dafür entschieden, damit eben innerhalb bestimmter Themen und Subwarengruppen da eine bessere Vergleichbarkeit besteht. Und so können wir jetzt, das ist auch ein Vorteil, den wir am Ende haben, können Leute, die sich für einen, entweder im Verlag oder im Handel, die sich mit einem bestimmten Bereich befassen, sich anhand ihres spezifischen Informationsbedürfnisses an diesen Listen orientieren.
Ja, wir haben jetzt mal, weil das noch so frisch war, haben wir die Folie noch gehabt, mit der wir diskutiert haben, auch in der Branche, wie die Ratgeber-Bestsellerliste zu definieren liegt. Man sieht, dass es schon ein sehr komplexes Feld ist. Es ist nicht nur eine Bestsellerliste zu erheben und auch zu veröffentlichen. Es ist also keine Knopfdruckgeschichte. Man muss vieles berücksichtigen. Und ein Knackpunkt sind immer wie immer die Metadaten. Und selbst die einfache Form, nämlich dass die Bücher vernünftig in die richtige Warengruppe eingeordnet werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir erleben immer wieder, dass wir dort auch nachbessern müssen und gucken, wenn der Verlag es etwas unglücklich einsortiert hat, dass wir das dann entsprechend berücksichtigen. So, hier haben wir die beiden gerade angesprochenen Bestsellerlisten. Die größer dargestellte sind, ist eben die für Ratgeber. Wir haben uns also sehr dagegen entschieden, Kochbücher und Gesundheitsbücher und wie dressiere ich meinen Hund Bücher in eine Liste zu packen, nur weil sie Ratgeber sind, sondern haben uns dann doch für eine stark inhaltliche, nach vielen Diskussionen auch in der Branche entschieden. Und man kann, das ist jetzt kommt der Zerreißer, wir haben da was vorbereitet, die sind also durchaus perforiert, sodass man, dass der Buchhändler die auch, wenn er etwas nicht hat, auch eine auslassen kann oder das in seinem Sortiment entsprechend nutzen kann. So, wir kommen so langsam zum Finale. Jetzt wollen wir nochmal, eben kam ja die Frage auf, was gibt es denn jetzt eigentlich alles für Bestsellerlisten? Hardcover, Belletristik, Sachbuch, Paperback, Belletristik, Sachbuch, Taschenbuch, das sind alles Wochenlisten. Kinder und Jugend in vier Teilen, weil man eben Bilderbücher, Kinder, Jugend und Kindersachbücher unterscheidet, die kommen monatlich. Die Ratgeberliste, die eben schon gezeigt wurde und hier geteilt wurde, hier mit den, in der Regel mit den Gruppen Essen und Trinken, Natur, Hobby, Kreativität und Gesundheit, kommt monatlich. Wirtschaftsbücher kommen monatlich, Hörbücher monatlich. Da gibt es noch Video und DVD, weil das ja im Buchhandel auch in vielen Buchhandlungen durchaus ein Thema ist, monatlich. Und es gibt Themenbestseller, dazu gibt es keine Plakate, sondern die erscheinen im Buchreport immer vier, jede Woche erscheinen vier unterschiedliche Listen. Wir haben 50 kleinere Warengruppen. definiert, um das dient in erster Linie dem, dass der Buchhändler auch in kleinen Bereichen nachgucken kann, habe ich wirklich in diesem Bereich etwas, alle wichtigen und alle relevanten Titel da. Das geht bis zu den Spezialitäten, haben wir schon mal eine Liste zu, wie heißt noch dieses schöne Kochgerät?
Thermomix.
Thermomix, selbst Thermomix, Kochbuch-Bestsellerlisten, man kann das also sehr fein differenzieren, um seine Zielgruppen entsprechend anzusprechen. Dann das nur ganz kurz erwähnt, dass wir auch noch was für Österreich, Schweiz und die großen Sprachenmärkte auch noch in Zusammenarbeit auch mit internationalen Partnern Hinweise geben, weil ja auch viele Sortimente auch Fremdsprachentitel haben. So, und jetzt kommen wir praktisch so ein bisschen, ich habe gesagt, wir kommen langsam zum Finale. Wir wissen, dass die Listen intensiv genutzt werden. Das kann man, wissen wir sowohl im Hintergrund, was wir am Anfang gesagt haben, als Checkliste und so weiter, eben aber auch offensiv. Aber es gibt Perspektiven, dies noch entschieden zu intensivieren. Verlage und Buchhandlungen haben begonnen, ihre Kunden systematisch kennenzulernen. Das ist ja auch hier heute Morgen ein Thema gewesen. Also es wird viel mehr, werden viel mehr Daten über Kunden gesammelt. Es wird viel bewusster gemacht. Dies ermöglicht natürlich eine sehr gezielte Ansprache nach Themen und Formaten. Und jetzt ahnen Sie, wo das Ganze daraus hinausläuft. Mit den ausdifferenzierten Bestsellerlisten sind also sehr spezifische Interessen zu bedienen. Wenn ich weiß, wer meine Kunden sind, dass ein Kunde ein Taschenbuchkäufer ist, um es mal rein formal zu machen, oder er sich für bestimmte Themen interessiert, kann er sehr gut bedient werden mit diesem sehr aufgefächerten Bestseller-Portfolio. Und das ist eigentlich so ein bisschen einer der Appelle, die am hintersteht, die Bestsellerlisten noch stärker als Kommunikationsanlass zu nutzen. Also nicht nur im stationären Buchhandel oder auch im Online-Buchhandel zu sagen, Achtung, hier habt ihr so einen schönen Schwerpunkt, so einen schönen Hingucker, eine Orientierungsliste, sondern das noch viel intensiver aktiv zu nutzen. So, ganz zum Schluss nochmal alles auf einen Blick, was wir alles wo wir das alles veröffentlichen, wo wir die auf buchreport.de, im Buchreport Express, in Newslettern und in einem Buchreport Sport Spezial beispielsweise, wo die Jahresbestseller alle Kategorien haben. Lisa Neiss verantwortet den Spiegel Bestseller Newsletter, den Sie wöchentlich abonnieren können, wo dann immer die Veränderungen, welche Titel sind neu auf der Liste stehen. Und mehr Informationen kann man im Spiegel Bestseller Center sehen. Das ist hier unsere Homepage. Und wenn Sie da sehen, wenn Sie unter Bestseller gucken, gibt es das extra. Das ist nicht von uns jetzt rot markiert, das ist auch auf der wirklichen Homepage so. Und dann gibt es dort weitere Felder, um sich intensiv zu informieren. Ja, das war unsere Geschichte von den Bestsellern und den Leuchttürmen. Es war wahrscheinlich ziemlich harter Stoff. Ja, ich meine, es klingt genau. So einfach, das Thema.
Ja, also zum einen finde ich eben super spannend, dass ihr kuratiert. Man denkt, ja, Bestseller, da zähle ich einfach nur. Nein, ich muss Entscheidungen fällen.
Ja.
Sehr viele, damit ich überhaupt Listenkriterien bekomme. Aber ich wollte noch eine andere Frage stellen, nämlich nach der Zukunft der Bestsellerliste. Wenn man sich jetzt mal anschaut, zum einen das Thema, ihr macht das wöchentlich. Reicht das überhaupt noch? Klingt ein bisschen kurios, aber wir haben ja hier heute einen Vortrag gehabt von Jens Klingelhöfer, der Dashboards baut, die ermöglichen, dass man viel schneller reagiert im E-Book-Bereich, in anderen vielleicht Marktbereichen. Zum Zweiten das Thema Empfehlungsmarketing, was heute ja immer stärker wird. Ist das irgend so eine, also Empfehlung als Währung sogar, Likes, also Titel so danach zu bewerten, ist das irgendwo etwas, was in Konkurrenz vielleicht zu der klassischen Zählerei mal stehen wird? Oder auch als Indikator, nicht? Also Verlage fangen ja auch an, Likes zu zählen und Social Media zu bewerten, um in der Frühphase zu erkennen, das ist ein Titel mit Potenzial. Also diese anderen Metriken, die kommen. Und noch drittens, viele Verlage haben ja selber GfK-Zahlen.
Oder
Media Control-Zahlen. Andere haben GfK-Zahlen, also können das eigentlich selber messen. Wozu brauchen sie dann noch so ein Instrument? Also Kuvades Bestsellerliste, kommt ihr so die nächsten 10 Jahre noch durch? Ist das immer noch die richtige Strategie?
Ja. Okay. okay. Ja, zu der Daten, wenn wir beste Listen sind, eben Verkaufszahlen. Man kann natürlich auch die täglich erheben, ob das so, und Media Control ermöglicht das auch, wobei bis der Datenfluss, also so leicht das klingt, bis der Datenfluss von den 4000 Händlern wirklich komplett ist, dauert das immer eine Zeit. Insofern ist, glaube ich, so eine Zäsur nach einer Woche scheint mir im Augenblick noch zeitgemäß. Und bei einem Produkt wie dem Buch nun so Tagesausschläge zu machen, so ähnlich wie an der Börse, wo dann so kleine Sprünge sofort erzeugt werden. Ich weiß nicht, ob das auch rein vom Marketing zu leisten wäre, zu sagen, meine Güte, hier sind jetzt wieder da 5 Bücher verkauft worden und so weiter. Also insofern halte ich den Wochenrhythmus und bei manchen Titeln wie den Ratgebern und auch bei Kinderbüchern, die ja doch auch eine längere Verweildauer im Angebot haben, halte ich noch für zutreffend. Was die Empfehlung angeht, ist, wir haben zwar hier über die Bestseller gesprochen, aber das heißt natürlich nicht, dass das das Einzige ist, wo man sich nach orientieren kann. Um jetzt mal ganz klassisch beim Buchhandel zu bleiben, die Buchhandlungen haben eben 15 oder 20 oder 50.000 Titel im Angebot und das ist eben eine klassische Selbstbedienungsgeschichte, wo sich Bücher von selbst verkaufen und wo dann das Beratungsgespräch nicht da ist. Der Buchhändler kann sich dann auf all die anderen Fragen konzentrieren und sollte das auch tun. Also insofern auch die Frage, kann ich ein Geschäft, also wäre eine tolle Idee, ich mache eine Buchhandlung auf und habe nur 100 Titel. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil ich dann nur sage, die Bestsellerliste zu machen. Wir wissen, dass es Schmalspur-Buchhandel auch schwer getan hat. Ich nenne jetzt gar keine Namen in der letzten Zeit. Ich glaube schon, dass auch Breite, dass dieser Leuchtturm braucht auch Umgebung, denn sonst nur in der Nische, das kann nicht funktionieren. Und was war nochmal die dritte Frage?
Ja.
Ja, dass natürlich auch andere Signale wie Social Media und so weiter Media Control erhebt, beobachtet das auch. Es ist aber doch, scheint mir noch nicht so marktreif zu sein, aber das sind natürlich auch Dinge. Hier reden wir ja über Bücher, die verkauft sind, Bücher, die im Gespräch und offensichtlich die Menschen sehr beschäftigen. Aber Social Media sind natürlich auch ein Messpunkt, um das zu tun. Wie das zusammenhängt, das muss man dann auch nochmal beobachten, um zu sehen, wie sinnvoll das ist, das auszuwerten und welchen prognostischen Charakter das hat.
Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage, eine Glaskugelfrage. Was wir ja beobachten in den letzten Jahren, ist eine zunehmende Bedeutung der Bestseller. Ich weiß nicht, ob ihr das auch statistisch fassen könnt. Also die Verlage merken ja schon so eine Verengung auf Spitzentitel, die B-Titel, die C-Titel, führt ja auch zu Verkleinerung von Programmen, zum Beispiel im Taschenbuchbereich. Ja. Wie wird sich das weiterentwickeln?
Also eine gewisse Verknappung, wir haben ja auch eine sehr starke Überproduktion, man kann ja auch durchaus von Überproduktion sprechen und speziell im Taschenbuchbereich hatten wir jahrelang ein Angebot, dass da monatlich 500 Titel neu auf den Markt kamen, war sicherlich auch eine Übertreibung des Ganzen. Also da eine sichere Prognose zu machen, wir wissen von allen Verlagen, dass sie sagen, wir machen eher weniger Titel und hoffen dann, dass sie die richtigen auswählen und nicht die verkehrten. Das haben sie bisher ja auch nicht gemacht, nur um Schrotschüsse abzufeuern. Also ich denke, dass es schon knapper wird, aber es sich immer noch lohnt. Es wird nie so klein werden, dass es sich nicht lohnt, diese Leuchtturmtitel aufzuzeigen.
Gut, haben Sie noch Fragen? Ja. Bitte mit Mikrofon.
Danke sehr. Meine Frage wäre, es gibt ja jetzt seit sehr kurzem, ich glaube seit vorgestern oder so, auch zum ersten Mal eine Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Und mich würde interessieren, wie Sie über diese Idee denken, also welche Wirkungsaussicht zum Beispiel Sie dieser Liste zuschreiben hinsichtlich Verkaufserfolgen. Und vielleicht als Anschlussfrage auch noch, ich glaube, es steht jetzt als allererstes der Trafikant von Seetaler auf Platz 1 dieser Liste. Und das ist ja bereits ein Buch, was sich schon sehr gut verkauft hat und was auch auf der originären Bestsellerliste lange gestanden hat. Und würden Sie zum Beispiel vorschlagen, dass man dann in diesem Sinne weiter kuratieren müsste an dieser Stelle und solche Titel, die bereits Bestseller sind, dort ausschließen?
Zu der ersten Frage, das ist ja eine relativ neue Entwicklung, wobei Buchreport hat ja noch einen Ableger Indie Publishing, wo wir speziell sowohl Bücher von Self-Publishern und kleinen Verlagen, also einen eigenen Katalog bieten und auch seit 2017 eine eigene Bestsellerliste. Wir haben das jetzt vor Buchreport vor 2 Wochen auch nochmal aus Anlass hier der Leipziger Buchmesse auch eine solche Selektion vorgenommen. Tatsächlich sind auf den Spiegel-Bestsellern sehr stark die großen Verlage und die Konzernverlage vertreten, aber auch dazwischen kleine, und wir haben das eben auch abgebildet, worauf Sie jetzt anspielen, auch mit den Trafikanten. Das ist ja die Veranstaltung des Börsenblattes, die jetzt auch sich da dieses Themas jetzt auch angenommen haben. Jetzt kriege ich die Kurve nicht ganz, was Sie sagen wollen, ob das auch eine Wirkung hat. Ist natürlich ein bisschen schwieriger zu definieren, also als Marktinformation für den Handel zu sagen, hier guckt mal, das sind interessante Bücher aus kleinen Verlagen, die vielleicht ein bisschen untergehen, halte ich das auf jeden Fall für sinnvoll. Ob man jetzt auch noch sagen kann, ob der Kunde wirklich interessiert daran ist, zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt ein Buch von kleinen Verlagen, ob das funktioniert, da hätte ich durchaus meine Zweifel. Ist ja nicht so, dass das Bio ist und das andere konventionelle Landwirtschaft, auch wenn man den Vergleich vielleicht machen könnte.
Ja, die Frage... Das kommt jetzt gleich, hoffe ich. Ja.
Ja, ich habe sagen. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt komplett beantwortet war.
Die Frage war noch, ob ein Titel, der bereits Bestseller war, ja, jetzt auf so eine Liste gehört, auch wenn sie neu startet.
Das Stichwort kuratieren. Das wäre tatsächlich an die Kollegen weiterzugeben. Also bei uns war auf unserer Bestsellerliste war der Trafikant nicht drauf, und zumal er ist ja schon kein ganz frischer Titel.
Das ist der Punkt, ja, genau.
Beim Spiegel ist das, es gibt noch kein festes Regelwerk für diesen Spezialbereich. Beim Spiegel ist es ja so, dass auf den Spiegel-Bestsellerlisten, sowohl beim Paperback als auch bei der Hardcover, dass dort Novitäten sein müssen. Also wenn nur weil ein Buch wieder neu aufgelegt wird oder nochmal drauf kommt, wäre das dort kein Kriterium. Aber das ist jetzt, muss man drüber nachdenken, wie das mit so einem. Ich habe mich auch gewundert, dass das da oben stand und dass das als Indie-Publishing-Titel, Top-Titel dort war.
Gut, weitere Fragen? Dann nochmal vielen Dank an den Buchreport für diesen Einblick in das eins der wichtigsten Marketinginstrumente der Branche. Das, glaube ich, so, wie soll ich sagen, je dichter man rangeht, umso komplexer wird es. Ne? Das ist so. Ein fraktales Phänomen, also weil es scheinbar einfach ist und in Wahrheit sehr komplex mit sehr vielen Entscheidungen und uns aber allen hilft. Nochmal einen Applaus für euch, herzlichen Dank. So, um 15 Uhr geht es hier weiter mit Customer Engagement und K&K, einem sehr kompakten Vortrag, komplexen Vortrag zum Thema, wie man softwarebasiert seine Kunden viel besser kennenlernen kann, steuern kann, Kennziffern erfassen kann.
Und den Stick müssen wir sichern, weil man den einfach rausziehen kann. Wie machen wir das?
Natürlich ist das hier natürlich auch. aus. Wir haben natürlich auch immer ein Krimi-Spezial, wo man so etwas, da müsste ich einen Dreh finden.
Ja. Also ich würde jetzt immer gerne einfach eine Gruppe anschreiben, wenn Sie
das kriegen wir hin. Von der Person her oder vom Thema her.
Aber das über die Info, ich habe heute Buch, aber ja. Das ist immer schwierig, weil man plötzlich in
Europa. Ich fahre da eh immer mehr rum als nur gut, weil ja, das ist zu wenig. Ja, dann bin ich ja.
Ja, dann machen wir es da. Bevor jetzt die 3 Stunden meinen Steak suchen. Ja, das haben wir gemacht. Okay bei Ihnen? Nee, das kann ich quasi ausgerechnet die wollen.
Ja, ich weiß nicht, was so ein Ticket.
Ja, sehr gut. Ja, ohne Kabel wäre gut, wenn Sie das hätten. Ja, klar.
Ja, natürlich.
Maus jetzt. Nee, alles gut. Der Zeiger, Moment, ich will eigentlich nur das hier machen. Perfekt, dann kann ich nämlich das ein bisschen größer sehen, was als nächstes kommt, weil das interessiert mich fast schon mehr, als ich gerade aktuell zeige.
Funktioniert das damit?
Ja, perfekt.
Ja, super. Ist doch gut.
Ja, lassen Sie ruhig mal aus, wir haben noch ein
paar Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt hier bei einer Folie gesehen haben, dass der eine macht große, eckige, mit dem Spiegel-Logo wird da dann mit mir und manche Titel haben auch ein Etikett, wo sie die Business nur von Ferne gesehen haben. Und das war so der Ansatz zu sagen, das macht auch ganz Sinn, überall, dass drauf ist. Ich habe die 20er-Bestelle, das genommen und der Spiegel dann natürlich interessant ist, dass man Marken das ist ja kein horrender Preis. Also bei den Lebensmitteln habe ich mir das meistens auch gesagt, dort sind wir aus der vierstelligen oder wenn man sieht den Warentest, das kostet richtig Geld. Und wenn die gut getestet sind, dann kostet das richtig Geld. Das ist also wirklich alles wie auf bescheidene Summen. Ich glaube, das Thema der Kugel ist immer manchmal etwas aufregend.
Hat sich das ein bisschen
verliebt? Ja, das waren ja auch mittlere Summen da.
Millionen
jenseits von
man muss die Ironisten sehr schnell sehr trocken und sagen, wir werden nichts zahlen.
Ja, das vielleicht brauchen die ihn ja, um den zu erkennen, sondern vielleicht das kann ja auch sein. Ja, jeder muss auch diese Entscheidung treffen. Und wir hatten auch bisher schon Verlage, die es nicht gemacht haben. Oder für gewisse Bücher nicht. Ich glaube, man sagt, okay, das ist selbst die Marke, was
aber ihr macht das Gesetzesituation sehr gut.
Ja,
aber ich meine, ich weiß es eben auch vom Logo-Test, ne? Das ist ja ein unabhängiger Test. Wenn du Leben willst, ich weiß das also von Verlagen, die mit diesen unbereinigten Media-Control-Listen arbeiten, Kinderbuchverlagen, die sagen, ja, das sind jetzt die Bilderbücher, ne? Und dann gucken alle drauf und sagen, was ist das denn? Ja, da sind die Bücher falsch drin und die müsst ihr herausrechnen. Das macht ihr ja praktisch.
So, herzlich willkommen, hallo, pünktlich, genau, also nehmen Sie ruhig Platz hier vorn, jetzt wird spannend. An alle Gäste, die an der Seite sitzen, gleich der Hinweis, ich habe relativ viele Screenshots dabei, um auch einfach mal zeigen zu können, so sieht es nachher wirklich aus. Also wenn Sie Probleme haben, wirklich weit gucken zu können, hier vorne sind noch Plätze frei, dann sehen Sie es gleich ein bisschen besser.
Ja, der Kollege hat mal Straßenmusik gemacht, ne? Das Erste, was der Straßenmusiker sagt, macht, ist, kommt mal nach vorne, kommt mal zusammen. Das
genau.
Das ist ein alter Klassiker, weil dann einfach die Stimmung auch steigt im Saal. Also, wir haben hier den Straßenmusiker aus Kiel, nein, den Herrn Woge von KNK, der etwas erzählen wird zum Thema Customer Engagement. Und das habe ich gestern schon gelernt. Ihr versucht also auch einen neuen Begriff hier zu lancieren. Aber es geht im Wesentlichen darum, die Customer Journey, also Kunden besser zu verstehen, Kundenprozesse abzubilden und transparent zu machen für die Verlage.
Genau, hätte ich nicht schöner zusammenfassen können.
Wir sind sehr gespannt.
Okay, gut, dann starte ich auch gleich mal in den Vortrag. Okay, also mein Vortrag heißt für heute Daten beherrschen, Kunden begeistern, die Evolution von CRM zu Customer Engagement. Das hört sich ja erstmal sehr, sehr hochtrabend an, sehr, sehr viele Buzzwords drin. Ich werde nachher genauer darauf kommen, warum aus unserer Sicht, aus KNK-Sicht, CRM alleine nicht mehr reicht, warum da die Hände viel zu kurz sind, um wirklich die Customer Journey verstehen zu können. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Beispiele dabei, was man machen kann. Ich will Ihnen heute eigentlich eine Idee geben, wohin sich unserer Sicht nach CRM entwickelt, woran wir gerade forschen, woran wir gerade arbeiten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.